Da habe ich immer gedacht, dass das kann beides nicht stimmen. Es muss irgendwas Immaterielles geben, was jenseits dieser menschlichen Vorstellungen ist. Also menschlich heißt, wir können uns eben so einen Allvater mit so einem Bart und weißen Haaren vorstellen. Das ist der liebe Gott, ja. Oder wir können uns eine Dampfmaschine vorstellen. Das sind die beiden Extreme. Und was ich in der Physik aber wirklich gelernt habe, ist, dass das Universum, die Welt draußen, wirklich fremd ist. Das ist irgendwas ganz anderes.
Herr Professor Gante, für einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Ja, schönen guten Tag, Herr Michailow. Ich freue mich auch, dass Sie mich interviewen wollen.
Ja, ich muss gestehen, das ist für mich eine große Herausforderung, weil Sie aus einem Forschungsfeld kommen, wo ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe. Ich habe mit Astrophysikerin Professor Kaltenegger-Lisa gesprochen und das war für mich auch so eine Herausforderung. Allerdings hatte ich da das Buch von ihr und ihr Buch ist noch nicht da. Deswegen muss ich mich auf Sie verlassen, dass Sie bei meinen anschlussfähigen Fragen auch mir helfen und dann, dass wir den Anschluss finden. Und Sie werden ja demnächst ein neues Buch rausbringen. Und das ist sehr spannend, weil es geht um die immaterielle Komponente der Wirklichkeit. So, und das ist Information. Und das Buch passt zwar zu einigen Ihren Ausgaben zuvor aus unterschiedlichen Perspektiven, aber was war der Auslöser, dieses, sagen wir, immaterielle Thema aufzugreifen?
Ja, danke für die Frage. Sagen wir mal so, also ich bin ja aufgewachsen als Physiker oder ja, so habe jedenfalls Physik studiert und da wird man automatisch sowas wie Materialist. Ja, man glaubt eigentlich, dass die Natur so eine große Maschine ist, die man nur richtig verstehen muss und dann ist alles in Ordnung. Ja, man hat die Naturkräfte, man hat die Atome, das sind kleine Kügelchen und die gehen mit so Federchen, das sind die Kräfte, gehen die zusammen. Ja, und man hat so ein Bild von der Natur, von der ganzen Welt, wo es eigentlich gar kein Geist gibt, kein Bewusstsein. Ja, jetzt habe ich aber selber ein Bewusstsein und habe natürlich auch ganz lange gedacht, ne, mein Bewusstsein ist eben sowas wie ein fortgeschrittenes, für mich eine fortgeschrittene KI, ja, ein Haufen Transistoren, die man genug zusammenschaltet und wenn man nur genug Transistoren zusammenschaltet, dann wird da schon irgendwie so eine Intelligenz, wie der Mensch sie hat, herauskommen. Nur, da gibt es eben ein kleines Problem, dass, wenn man jetzt so einen Einzeller zum Beispiel nimmt, ein ganz einfaches Lebewesen, ja, und schaut sich das an, ja, dann ist das ja schon höllenkompliziert innen drin. Also Kartoffeltierchen zum Beispiel, haben sie die ganzen Proteine und die Erbsubstanz und die Messenger-RNA, was nicht alles, super kompliziert. Und jetzt ist der Gedanke der Physik, das ist so rein zufällig entstanden, ne? Also das wäre so, als wenn ich auf dem Mond eine Schweizer Armbanduhr finde, ja, hochkompliziert, mit Zahnrädern und allem, behaupte, die ist zufällig entstanden. Ja, das glaubt doch kein Mensch, dass sowas zufällig entstanden ist. Jetzt konnte ich mich aber auf der anderen Seite auch gar nicht damit anfreunden, dass man so einen Gott hat, den man anbeten kann, so ein bewusstes Lebewesen, was alles erschaffen hat, weil dann wird ja der Physiker arbeitslos oder die Physikerin, ne? Wenn, da kann ich ja sagen, ja gut, also hier ist so ein Kartoffeltier, muss ja nichts verstehen. Das hat Gott so geschaffen. Und dann ist der Naturforscher, der ist dann überflüssig. Ja, das wollte ich natürlich auch nicht sein. Sodass ich zwischen diesen beiden Weltbildern, also dem, ja sagen wir, göttlichen oder theistischen Weltbild, wo man so an einen Schöpfergott glaubt, der das alles gemacht hat. Das war die eine Seite. Und die andere Seite ist, das Universum ist so eine große Dampfmaschine, das hat im Urknall gezündet und seither expandiert es. Das ist ja wie so ein Verbrennermotor, ne? Da haben sie auch eine Zündkerze und dann geht's los, expandiert, kühlt ab, macht das Universum auch. Und mit diesen ganzen Federchen und Kügelchen, das war mir auch zu profan. Da habe ich immer gedacht, das kann beides nicht stimmen. Es muss irgendwas Immaterielles geben, was jenseits dieser menschlichen Vorstellungen ist. Also menschlich heißt, wir können uns eben so einen Allvater mit so einem Bart und weißen Haaren vorstellen. Das ist der liebe Gott, ja. Oder wir können uns eine Dampfmaschine vorstellen. Das sind die beiden Extreme. Und was ich in der Physik aber wirklich gelernt habe, ist, dass das Universum, die Welt draußen wirklich fremd ist. Das ist irgendwas ganz anderes. Und ich hatte mir immer für die Pensionierung vorgenommen, jetzt muss ich mal dieses Problem dieser beiden vollkommen separaten Weltbilder lösen. Und da hat mir die Quantenphysik sehr viel geholfen, weil das hat gezeigt, dass es wirklich eine, also die quantenphysikalischen Experimente, da gab es jetzt gerade einen Nobelpreis 2022 an Anton Zeilinger und andere, dass Information eine ganz wichtige Rolle auch in der unbelebten Natur spielt. Und dass Information, also müsste man da mal genauer definieren, was das eigentlich ist.
Was das ist.
Ja, man könnte es fast auch Geist nennen, wenn man so möchte. Also natürlich dann so metaphysisch, bleiben wir in der Physik, also Information, dass das eine ganz wichtige Rolle spielt. Und da habe ich jetzt, und diese Gedanken habe ich in dem Buch niedergeschrieben, sowas wie eine Synthese oder einen Kompromiss gefunden zwischen so einer göttlichen Vorstellung auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Dampfmaschinenvorstellung. Beides ist falsch. Und tatsächlich ist unser Universum irgendwas ganz Fremdartiges. Und wenn es eine höhere Ebene des Seins gibt oder des Geistes, dann ist sie uns jedenfalls sehr, sehr fremd. Ja. Aber das wollte ich jetzt mal niederschreiben in der Pensionierung. Das ist eigentlich so nicht unbedingt das Lebenswerk, das ist ja die harte Physik im Labor. Aber was ich in der Pensionierung machen wollte.
Es ist sicher, glaube ich, die Metapher gebracht, dass wir wie Hunde in einer Bibliothek sind. Wir können ein Buch erschnüffeln und erspüren und anfassen, aber verstehen ist das verdammt schwierig,
ja. Ja, nachdem ich mich nun so viel, also was man als Universitätsprofessor einen Vorteil hat, ist, dass man die Lehre ja in allen möglichen Gebieten der Physik vertreten muss. Deswegen, ich habe die Vorlesung Astrophysik gemacht über Quantenphysik und natürlich auch die normalen Vorlesungen über Nanotechnologie und alles Mögliche. Und dadurch habe ich so ein breites Wissen. Und was ich dabei gelernt habe, ist Respekt. Respekt vor der Natur, Bewunderung und auch die Erkenntnis, wir verstehen überhaupt nicht, in was für einer Welt wir leben. Ja, und da fällt mir eben, wie Sie gerade sagten, immer sehr schön der Hund von meinem Verleger ein. Also da, wo ich mein Buch publiziere, der hat so einen Dackel. Und jetzt müsste man also, jetzt der Verleger hat natürlich ständig mit Büchern zu tun, ja. Und dieser Hund, wenn man dem jetzt ein Buch zeigt, dann wird er aber, glaube ich, überhaupt nicht kapieren, was die Idee eines Buches ist, außer dass es nach Papier riecht. Und ich glaube, so geht es uns auch mit unserem begrenzten Geist, mit dem Verständnis, wie unsere Welt aufgebaut ist. Wir können uns eben nur vorstellen, es gibt einen Gottvater, der also gerne so einen langen Bart hat, oder eine Dampfmaschine. Aber beides ist vollkommen daneben. Es ist irgendwas ganz anderes.
Herr Professor Ganterfer, es gibt ja sehr, sehr viele weltbekannte Debatten zwischen Atheisten, also Naturwissenschaftlern und religiösen Gelehrten, die darüber diskutieren, ob es diesen Geist oder eine dritte Kraft, die nicht begreiflich ist, existiert. Haben Sie diese Diskussionen genossen oder hat Sie das wirklich provoziert?
Ich muss sagen, ich bin jetzt eigentlich gar nicht so beschlagen in diesen Debatten. Also ich hatte also nur gelesen von, wie heißt er denn, Dawkins.
Dawkins, ja, der ist ja dafür sehr bekannt gewesen, der war ja so militanter Atheist,
genau,
der mit Gesetzen der Naturwissenschaft versucht zu erklären, warum alles schwachsinnig ist, auch was nicht begreiflich war. Ja,
ja, ja. Ja, das habe ich gelesen und ich habe es gelesen und ist der Gotteswahn heißt es, nicht wahr? Und ich habe es gelesen und gedacht, ja, also das ist physikalisch, sind die logischen Schlussfolgerungen eigentlich gnadenlos richtig, hatte dann aber hinterher, war ich richtig ärgerlich geworden, ja, weil es auch so richtig ist. Und dachte dann, nee, das stimmt nicht. Mein Gefühl sagt mir, das ist jetzt nicht in Ordnung. Und jetzt, das ist aber schon lange her, inzwischen bin ich ja ein bisschen weiter, habe ich erkannt, dass Dawkins, also der ist, glaube ich, Evolutionsbiologe, der ist gar nicht Physiker, der hat nur die Oberfläche der Physik gesehen. Ja, er hat also das, was wir in der Schule im Physikunterricht lernen, ja, also Pendel, ne, oder vielleicht hat er auch ein bisschen Quantenphysik gemacht und auch ein bisschen Astrophysik, Urknalltheorie. Aber die großen Fragen, also wie eben diese modernen Experimente von Anton Zeilinger, die ich da geschildert habe. So weit ist er nicht vorgedrungen. Er hat also nur die Fassade der Physik Also die ist geistlos, die ist wirklich mechanistisch. Ne? Da haben wir die Dampfmaschine und hat gesagt, es gibt keinen Gott, es gibt nur die Dampfmaschine. Das ist mir aber zu blöd. Die wirkliche Physik, die geht viel weiter. Sie stellt die Warum-Fragen und wir haben eben ganz moderne Experimente, wo klar wird, dass Information ganz wichtig ist. Dawkins meint, Information gibt es nur in der belebten Natur, weil die DNA, die Erdsubstanz, trägt eben Information. In der unbelebten Natur gibt es keine Information. Das ist falsch.
Hm. Und für mich wäre die Frage, was gab es vor dem Urknall?
Oho, jetzt vertreiben Sie mal nicht, ja?
Es gibt ja noch eine andere Frage, sondern einfach ein Gefühl, wenn man versucht zu verstehen, wie unendlich ein Universum ist. Da kann man ja verrückt werden, weil das unbegreiflich ist.
Ja, genau. Ja, also die Standardphysik, also da können Sie auch die KI fragen, ne? Die sagt dann, ja, vorher gab es nichts. Ja, ist aber doch relativ unwahrscheinlich, dass da plötzlich so ein Urknall ist.
Aus und nichts war gar nichts. Etwas entsteht. Ja, das ist ja schwierig zu begreifen, dass aus nichts, weil ja. Aus nichts Normales nichts kommt. Ja,
ja, ja, nee, das haut irgendwie nicht hin. Also damit bin ich nicht einverstanden. Ich denke, also wir sind es in unserem Universum gewöhnt, dass jedes Ding hat eine Ursache, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, außerhalb des Universums kann vielleicht irgendwas passieren ohne Ursache. Aber wir würden sofort irgendwie denken, ja, wenn jetzt hier einer die Scheibe einschmeißt, dann hat wahrscheinlich irgendeiner einen Stein geworfen. Die Scheibe wird wohl nicht von selber zerbrechen, ja. Also wir sind es gewohnt, nach Ursachen zu suchen. Und das gilt auch für den Urknall. Na, meine Vorstellung ist schon so, dass es am Ende sogar vielleicht mehrere Universen gibt, aber die sind eingebettet in eine uns vollkommen fremdartige, vielleicht auch, ja, informationstechnisch unscharfe, das sind diese unscharfen quantenphysikalischen Gesetze, die dann in Erscheinung treten, wenn wir auch innerhalb unserer Raumzeit einen kleinen Bereich entkoppeln. Ja, das ist ja genau diese Sache mit diesen Nanopartikeln, die da im Vakuum langfliegen. Die sind entkoppelt und dann sind sie auf einmal unscharf. Und unser Universum ist offenbar durch irgendeinen Prozess eingebettet in diese möglicherweise höherdimensionale Wirklichkeit. In einem Urknall, wie auch immer der entstanden ist, ist dann explodiert oder hat sich dann begonnen auszudehnen. Und in dieser Zone haben wir unsere normalen, einigermaßen langweiligen Naturgesetze. Ja. Die sind allerdings gar nicht so langweilig, weil das Universum ist ja maßgeschneidert für die Existenz von Leben. Und das ist ja auch eine ungeklärte Frage. Wieso sind die Naturgesetze genau so, dass es Leben geben kann? Aber jedenfalls ist unser Universum da drin entstanden und ich denke fast, es gibt andere Universen auch eingebettet in diese riesengroße, höherdimensionale Wirklichkeit. Das ist zumindest die Vorstellung, die ich in meiner Fantasie am ehesten mit dem, was ich inzwischen gelernt habe, vereinbaren kann.
Herr Professor Ganterfür, wenn Sie jetzt die letzten 20 Jahre so erfassen, was war für Sie die größte Entzauberung eines Mythos? Gab es etwas, was Sie wirklich bewegt hat?
Was meinen Sie mit Entzauberung?
Etwas, wo Sie sagten, wow, alle dachten, dass das richtig ist und dann stellt sich heraus, das ist doch falsch. Ja, und weil Wissenschaft ist ja so, man irrt sich nach oben. Ja, das ist ja, Sie haben auch Ihr Kanal heißt, die Grenzen des Wissenschaft. Das heißt, man muss ja permanent die Wissenschaft selbst in Frage stellen, um zu den nächsten Erkenntnis zu kommen. Und was war für Sie so bahnbrechende neue Erkenntnis, die Sie vielleicht, als Sie an der Uni waren, quasi als Student oder Postdoktorand, ganz anders angenommen hatten?
Ja? Also Sie meinen jetzt eine Desillusionierung oder?
Ja, oder etwas einfach der Durchbruch der Wissenschaft in den letzten Jahren, Durchbruch, mit dem Sie so nicht gerechnet hätten.
Wo ich nicht mit gerechnet hätte. Das kann ich jetzt gar nicht so richtig beantworten, weil ich kann gar nicht sagen, dass ich mit etwas nicht rechne, sondern ich bin eigentlich bei jedem der Erkenntnisse, die man zwischenzeitlich für ein Dogma hält, da denke ich immer, oh, ob das jetzt mal stimmt. Zum Beispiel bin ich eigentlich Urknallskeptiker. Ja? Man ist ja in Deutschland als Skeptiker, wenn man irgendwas anzweifelt, ja, egal welches Dogma in der Gesellschaft, man meint, das ist man gleich der Böse. Ja? Und ich hatte immer gesagt, dieser Urknall, ne? Das ist ja eine Dampfmaschinenvorstellung. Stimmt das denn wirklich? Ja?
Und wie kann man das nachvollziehen? Ja, das ist die Frage, wo kommt die Erkenntnis her? Ja,
dann musste ich das ja in der Vorlesung Astrophysik machen. Da gibt es halt allerhand, sagen wir mal, Indizien. Das ist ein Indizienbeweis, so wie bei Sherlock Holmes. Man hat einen Eierfleck auf der Krawatte deduktiv, und deswegen ist man der Mörder. Ne? Ja. So funktioniert das mit dem Urknall. Und da gibt es eben drei ganz fundamentale Erkenntnisse oder Messungen. Das sind experimentelle Stelle dann, das ist also die Rotverschiebung bei den Galaxien, es ist die Elementverteilung im Kosmos, dass wir also sehr viele sehr leichte Elemente haben. Das bedeutet, der Kosmos kann nicht schon immer existiert haben, weil die leichten Elemente werden in Fusionsprozessen verbraucht. Und dann gibt es noch das dritte, und das ist wirklich ein knallhartes Argument für den Urknall, das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, das Nachglühen des Urknalls. Ja, und dann gab es aber zum Beispiel ungefähr zur Jahrtausendwende eine neue Erkenntnis, dass sich die Expansion des Universums nicht etwa verlangsamt, sondern sie wird sogar schneller. Ja, und das passt jetzt aber überhaupt nicht mehr zu der normalen Vorstellung der Raumzeit, in der Materie, also Galaxien sind, weil da müsste es nämlich langsamer werden. Jede Explosion verlangsamt sich, ne, durch die Gravitation. Jetzt wird sie aber dummerweise schneller und schwupps hat die Physik eben die dunkle Energie eingeführt. Ja, das ist eigentlich so eine Abart der kosmologischen Konstanten, die der Einstein schon mal einführen musste, damit sein Universum nicht, damit es unendlich ist. Also unendlich ist es ja sowieso nicht, aber das wusste er damals noch nicht. Und wir wissen aber heute, es beschleunigt, und deswegen haben die dunkle Energie eingebaut. Also die dunkle Energie, das ist jetzt so ein Ding, da wissen sie gar nicht, was es ist. Es scheint irgendeine Eigenschaft der Raumzeit selber zu sein, dass die Raumzeit scheinbar in sich selbst abstoßend ist, also es ist Antigravitation. Ich kann Ihnen jetzt nichts sagen, wo ich desillusioniert war, sondern bei mir ist immer andersrum. Ich habe das Gefühl, da stimmt doch irgendwas nicht, und dann entdecken die irgendwas Neues und dann machen sie einen Flicken. Ne? Also die dunkle Energie, dunkel heißt ja, die Physik weiß nicht, was es ist. Ja, deswegen dunkel. Da gibt es auch noch die dunkle Materie, wissen wir auch nicht, was das ist. Und für mich sind das Flicken. Ne? Sie haben eine Vorstellung, das ist diese Dampfmaschinenvorstellung, Urknall, ne? Also buff, Universum entsteht, und dann passt es aber nicht. Ja? Dann braucht man Flicken, um die Beobachtung anzupassen. Die Expansion beschleunigt, das würde sie beim Verbrenner mit dem Kolben, Zylinder im Auto ja nicht tun. Die wird langsamer, ne? Müssen ein neues Gas geben. Also brauchen sie Energie, also dunkle Energie. Ne? Dann haben wir ein Problem mit der Materie. Es gibt viel zu wenig Materie, als dass man das Ausklumpen der Galaxien, die sich da gebildet haben nach dem Urknall, verstehen könnte. Nächster Flicken, dunkle Materie. Also keine Ahnung, was das ist, aber wir brauchen sie. Und dann gibt's auch noch die Inflationstheorie, dass wir, die brauchen wir auch unbedingt. Ganz zu Beginn des Urknalls muss das Universum mit Überlichtgeschwindigkeit expandiert haben. Und das ist auch ein Flicken, um bestimmte Beobachtungen zu erklären. Also die gängige Vorstellung, wie das Universum so entstanden ist und wie es sich entwickelt hat, die besteht eigentlich nur aus Flicken. Ja, also das heißt, sie haben Strumpf, aber von dem Strumpf selber ist gar nicht mehr so viel da, sondern da sind überall geflickt Löcher. Also, und das heißt aber, dass wir es gar nicht richtig
ernüchternd
haben. Bitte?
Ist ernüchternd, ja.
Nein, Moment mal, ich bin ja Forscher. Und stellen Sie sich mal vor, wir hätten alles erforscht, da wäre ich ja arbeitslos. Nein, wir haben noch ganz viel zu erforschen. Aber
viel Potenzial. Potenzial.
Wir sind in der Situation des Hundes, der versucht, ein Buch zu verstehen.
Herr Professor Ganter, Sie gehen ja auch davon aus, dass wir nicht die Einzigen in den vielen Galaxien sind. Ja, da gibt es ja auch diese große Frage, warum haben wir bis jetzt noch niemanden kennengelernt, der von außen kam? Lisa Kaltenegger hat mir ja ihre Theorie unter anderem genannt. Sie sagte, wir sind noch nicht interessant genug, uns zu besuchen. Warum soll jemand, der so entwickelt ist, jemanden besuchen, der so wenig entwickelt ist? Ja? Das ist eine mögliche Theorie, weil man will ja von jemandem lernen, da reist man eher zu den Sternen und Planeten, wo man etwas Neues mitkriegt, ja.
Na gut, also ob man wirklich reisen kann, das ist noch nicht so ganz raus. Da brauchen sie auf jeden Fall Fusion, sonst kommen sie nicht zu den Nachbar-Sonnensystemen.
Aber die kommen vielleicht mit ihren eigenen Antrieben. Warum waren die noch nicht da? Das ist die Frage.
Ja, ich habe schon verstanden, was Sie meinen. Ja, das mit dem Interesse, das könnte schon sein. Also erstmal bin ich der Überzeugung, dass das Universum voller Leben ist. Weil die Dampfmaschinenvorstellung sagt, Leben ist ganz unwahrscheinlich und es gibt eigentlich auch kein Leben auf der Erde. Weil es ja so unfassbar unwahrscheinlich ist, aber das können natürlich die Anhänger des Maschinenuniversums jetzt nicht leugnen, weil wir beide ja hier gerade sitzen und uns unterhalten, also offenbar gibt es uns ja, ja. Und das ist eben diese Argumentation, wenn ich eine Schweizer oder was weiß ich was oder ein Handy auf dem Mond finde, dann ist das auf jeden Fall nicht von selber entstanden, ja. Und das gilt auch für Leben. Aber es gibt eben übergeordnete Evolutionstheorien auch für die unbelebte Natur, und danach ist Leben die Evolution insgesamt, auch in der unbelebten Natur, aber auch Leben insgesamt, ist eingebaut in die Naturgesetze. Das heißt, sobald man, das ist meine Überzeugung, und das steht auch in meinem Buch drin, das kann ich auch begründen, sobald man einigermaßen günstige Bedingungen, also braucht halt flüssiges Wasser, ja, entwickeln sich einfache Lebewesen. Und deswegen glaube ich, dass in unserer Galaxis mit den vielen, vielen 100 Milliarden Planeten, ja, dass da auch höheres Leben da ist und vielleicht sogar eben Zivilisationen wie unsere. Und vielleicht sogar, weil viele Welten sind ja viel älter als die Erde. Die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Und es gibt aber Sonnen und Planetensysteme, die sind 8 Milliarden Jahre alt. Das heißt, da haben wir eine Milliarde mehr Entwicklungszeit. Ja, was ist denn mit denen? Also die müssen eigentlich höhere Zivilisationen haben. Und dann gibt es so verschiedene Theorien, dass eine höhere Zivilisation wie unsere, haben wir jetzt ja gerade wieder in Europa, gibt es dann Krieg und schwupps ist sie weg. Ja? Jetzt haben wir ja zum Glück die Atomwaffe, können wir im Planeten sterilisieren. Halte ich aber auch nicht für so besonders wahrscheinlich, denn ich denke, ja, ne, also intelligentes Leben sollte sich nicht selber auslöschen. Wollen wir hoffen, dass das für uns auch gilt, ja. Sondern was ich denke, ja, ein Punkt ist das Interesse, also das Signal, dass es auf der Erde intelligentes Leben gibt, das breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus, seitdem wir vielleicht Radio haben. Radio haben wir vielleicht seit 100 Jahren oder 120 Jahren, ja, oder starke Radios vielleicht seit 100 Jahren. Das heißt, dieses Signal breitet sich in 100 Jahren aus und die nächste hochgestellte Zivilisation ist vielleicht 1000 Lichtjahre entfernt, weil die Galaxie hat ja einen Durchmesser von 50, 60, 70.000 Lichtjahren. Und ich denke, die Zivilisationen sind jetzt nicht so super dicht gestreut. Also Planeten mit einfachem Leben schon, ja, aber nicht hochentwickeltes Leben. Ja, und die werden jetzt also in 800 Jahren plötzlich mitkriegen mit ihren Teleskopen oder Radioantennen. Oh, auf der Erde gibt es ja intelligentes Leben, je nachdem, wie sie die Radioprogramme so finden, ja. Und dann, das ist aber erst in 800 Jahren der Fall, und dann schicken sie ein Signal zu uns, das braucht auch wieder 1000 Jahre, bis bei uns angekommen ist. Ich glaube, die sind einfach zu weit weg und in der Tat, als sie auf der Erde einfaches Leben war, da waren wir einer von sehr vielen belebten Planeten mit einfachen Lebewesen. Ich glaube, davon gibt es jede Menge, deswegen, ja, nicht interessant genug, dem würde ich zustimmen. Und dass es intelligentes Leben wird, das entdecken die erst in ein paar hundert Jahren und dann dauert es noch mal ein paar hundert Jahre, bis sie kommen. Aber ich bin der festen Überzeugung, sie werden kommen. Und mal gucken, was das für Viecher sind. Ja, keine Ahnung. Aber da bin ich ganz neugierig.
Wenn Sie die aktuellen Entwicklungen anschauen, zum Beispiel im Bereich KI, was halten Sie von der Singularität?
Ach, die technische Singularität.
Ja, dass irgendwann das KI den Menschen quasi übertrifft, ja, und sich selbst weiterentwickelt.
Ach, wissen Sie,
das Datum wurde zwar immer wieder verschoben, ja, wann die Singularität erreicht wird. Der Kurzweil ist da, ich glaube, zu optimistisch gewesen. Ja.
Ach, wissen Sie, man impft den Menschen im Westen. Also wir reden jetzt, das ist so eine sehr westliche Denkweise. Ich meine, die Leute in Asien oder in Afrika, die denken irgendwie ganz anders. Man impft den Menschen immer mit allem möglichen Angst ein. Ja, es gab ja auch mal die Bemühungen, ich habe ja im Bereich Nanotechnologie wirklich geforscht und gearbeitet. Man hat den Menschen da Angst gemacht, dass diese Nanopartikel, dass sie jetzt also Gott weiß, wie giftig sind. Ja, dann gab es also Aktivistengruppen. Die haben sich damals noch nicht auf die Straße geklebt. Das ist eine relativ neue Aktivität. Aber damals, sie haben dann irgendwelche Anschläge oder sonst was gemacht gegen Forscher, die im Nanobereich tätig waren, was auch immer das. Die wussten ja gar nicht, was das ist, ja. Und waren für ein Memorandum, dass also sämtliche Nanoforschung, zumindest in den westlichen Ländern, gestoppt wird. Weil sie eine Höllenangst hatten, dass es auch dann ganz kleine Nanomaschinen gibt, die also den Planeten in so einen grauen Schleim. Ist das nicht auch von Kurzweil oder so? Das ist so eine Vision, dass Nanomaschinen, die ganz klein sind, dass die also alle Materie in so einen Grey Slime, also
durchdringen, ja, und durchdringen komplett und
nein, zerstören. Also
zerstören,
alles,
ja.
Das ist auch so ein Hollywood-Film, wo so Nanomaschinen so loseiern und wird alles zerbröselt. Ja, und übrig bleibt nur ein grauer Schlamm. Das widerspricht auch ein bisschen so ein paar Naturgesetzen. Das funktioniert nicht, weil die müssen sich ja auch alle, das übrigens auch bei diesen bei diesen Monstern, die aus dem Meer auftauchen. Ne? Wie ist der? Godzilla, genau.
Godzilla.
Für Godzilla gilt nicht die Energieerhaltung, auch nicht die Massenerhaltung. Ne? Die werden einfach mehr, die haben auch keine Probleme, ihre Batterie wieder zu laden. Die müssen auch nichts fressen. Also ganz komisch ist das. Also da gelten nicht die Naturgesetze für diese Fantasien. Ja? Auf jeden Fall sollen sie Angst einjagen und das denke ich bei der KI auch. Die künstliche Intelligenz muss man natürlich beherrschen. Wir haben auch sowieso dieses Monster des Internets, was wir jetzt ja gerade auch wieder mit einem neuen Video beschicken. Und die größte Gefahr im Augenblick für unsere Demokratien sind vielleicht Fake News. Ja? Ich hatte letztens ein Video tatsächlich von der KI gesehen, ohne es zu wissen. Da hat einer, ein Banker, der hat angekündigt, dass also sämtliche westlichen Währungen demnächst implodieren werden wegen der Überschuldung. Und ich war auch ganz, ganz beeindruckt und er hat auch berichtet, das war so ein Treffen in Basel, wo sich alle Notenbanker, also Minister des Westens, getroffen haben und das Ende ist nah. Und dann habe ich gedacht, naja, das Ende ist ja sowieso nah wegen Klima, wegen Nanotechnologie oder wegen diesem oder jenem oder keine Ahnung, wer da alles und dann eben auch noch die Währung von mir aus. Aber dann hat mich die Nachricht erreicht, das war vollkommen gefaked. Dieser Typ, den gibt's wirklich, ja, ist auch ein Oberbanker, aber das Video war eine KI-Produktion. Ja, wir müssen lernen, damit umzugehen, ja. Und die KI ist wieder ein Tool, wo wir Gutes damit schaffen können, aber auch Schlechtes, ja. Und das ging ja mit dem Feuer los, als vor 1-2 Millionen Jahren die Menschen das Feuer da benutzt haben, weil ihnen kalt war. Ja, aber mit Feuer kann man natürlich auch irgendwie...
Dann kam das Messer. Dann kam das Messer.
Bitte?
Dann kam ein Messer, mit dem kann man auch viel Gutes machen und dann auch...
Genau, und die KI ist auch so ein Ding. Dass die KI von selber jetzt plötzlich eine Eigendynamik entwickelt und uns da, also beschließt, dass wir überflüssig sind, ja. Das glaube ich nicht, weil die KI, also außer es programmiert jemand ein. Ja, die KI ist ja programmiert, das ist ja nicht ein Lebewesen. Aber die KI ist nicht das Produkt eines Kampfes um das Überleben. Es hat nicht diese hormonelle, diesen Triebhintergrund. Also alles, was wir machen, wenn wir morgens aufstehen, haben wir erstmal Hunger, ne? Ja, und dann wollen wir vielleicht dieses oder jenes oder man will was Neues kaufen oder man will da schön im Kino sitzen oder man hat Bedürfnisse, man hat Emotionen. Eine KI hat keine Emotionen.
Und keine Neurotransmitter im klassischen Sinne, ja.
Ja, genau. Und sie hat kein Triebsystem, was an die Macht will, ja. Das ist der KI vollkommen Schnuppe. Die wird vielleicht fragen, Macht, wozu? Was habe ich da für einen Vorteil? Ja, da musst du so ein Land regieren. Was soll ich denn in ein Land regieren, hat man nur Ärger, ja. Nee, ich glaube, eine KI hat nicht diese niederen Instinkte, das ist ja ein großer Unterschied zwischen Computer und Lebewesen, wie wir. Und deswegen denke ich, ist es was ganz anderes. Ich habe keine Angst vor der KI. Ich habe nur Angst vor den Leuten, die eine KI programmieren.
Ja, oder die dann so einsetzen, wie sie gerade eben mit Fake News beschrieben haben, das ist ja total faszinierend, was möglich ist.
Ja.
Und das ist beängstigend, weil das ist wie Atombombe, die jetzt im kleineren Format sehr, sehr viel Schaden einrichten kann.
Richtig.
Und Sie haben ja Ihren YouTube-Kanal erwähnt. Ich vermute, dass als Sie vor 3 Jahren damit begonnen hatten, Herr Professor Ganthofer, hätten Sie sich nie im Leben vorstellen können, weder diese Reichweite noch diese Resonanz zu erhalten. Was hat das mit Ihnen als Mensch gemacht, Herr Professor Ganthofer?
Oh, also ich bin eigentlich in Depressionen verfallen, ungefähr vor so einem Jahr oder so, weil ich bin ja also in verschiedenen Themenbereichen unterwegs. Das ging ja in der Pandemie los, weil ich meine Vorlesung, weil die Uni geschlossen war, hatte ich ins Netz gestellt, erstmal nur für die Studierenden, aber dann haben wir es auf YouTube hochgespielt, also noch mit Unterstützung der Universität. Und dann haben das plötzlich, also wir haben es freigeschaltet, vorher war es nur mit dem Code für die Studierenden, also die 50 oder 100, die da in der Physikvorlesung sitzen, zugänglich. Und dann haben das eben Tausende geguckt. Ne? Und das hatte mich schon sehr gewundert, dass meine Vorlesung über Quantentheorie, über was
so
auch immer,
was hatte ich denn da
gemacht, ja. Und ich hatte eben auch eine große Vorlesung mehrfach gehalten über Energie und Klima, weil ich mache ja Nanotechnologie, Nanopartikel haben was mit Wolkenbildung und Kondensation und auch ein bisschen Treibhauseffekt und sowas zu tun. Und hatte dann so ganz arglos Energie- und Klimavorlesung ins Netz gestellt und gesagt, ja, es gibt da den Treibhauseffekt, aber wir werden nicht sterben. Ja, aber wir werden auch nicht durch die KI sterben, sondern wir sterben dadurch, dass wir uns gegenseitig totschlagen. Ja, der Mensch ist das Gefährliche, was hier auf diesem verdammten Planeten rumrennt. Ja, und das Klima, ja, es wird 2 Grad oder noch ein bisschen mehr wärmer werden, aber deswegen fahren wir nicht tot um, sondern wir müssen uns technologisch damit auseinandersetzen. Ja, und da habe ich so Shitstorms bekommen, ja. Also, und das kriegt man als Physikprofessor nicht. Da kriegen sie keinen Shitstorm. Sie wissen gar nicht, was los ist. Was haben die denn bloß, ja? Dann kam die Meinung sogar von Landtagsabgeordneten da aus irgendwelchen komischen Bundesländern in Deutschland. Die meinten, dem Ganteführ muss der Kanal zugemacht werden. Bloß weil er gesagt hat, ja, es wird wärmer, aber ist nicht so schlimm. Hä? Wieso das denn? Habe ich gesagt, dass die Erde flach ist oder irgendwas ganz Böses? Dann habe ich anonyme Anzeigen bekommen, dass ich verfassungswidrige Äußerungen gemacht habe. Ich weiß gar nicht, was ist denn verfassungswidrig? Ja, was muss man denn da machen? Ja, ich muss ja erst mal gucken, was steht denn in der Verfassung überhaupt? Ja, ja, und da war ich ein bisschen, und da gab es eben auch Anti-Ganteführ-Videos, und das macht was mit der Familie. Und dann ist mir aber klar geworden, dass diese Leute, das sind Aktivisten, also Fanatiker, die wollen mich zum Schweigen bringen, indem sie mich in Depressionen schmeißen, ja, und indem sie Druck auf meine Familie ausüben. Und dann habe ich gelernt oder auch intellektuell erschlossen, nee, wenn ich dem nachgebe, dann haben die gewonnen. Und ich hatte immer den Bildungsauftrag ernst genommen. Ich versuche im Sinne der Aufklärung in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, also deutschsprachig, Vernunft und kritisches Denken zu verbreiten. Ja, und da offenbar wird man heutzutage total für angegriffen. Ah, aber was soll's? Ich bin ja in Pension, ich kann höchstens noch meine Rente verlieren, aber ich habe zum Glück ein paar reiche Verwandte.
Aber ich meine, ich habe ja tatsächlich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, auch bei Wikipedia. Sie werden da ja wirklich auch mit angegriffen. Und das macht etwas mit einem. Und ich fand es von Dr. Rösling eine sehr gute Frage. Wenn du mit jemandem über etwas diskutierst, dann solltest du immer am Anfang eine Frage stellen. Gibt es grundsätzlich Argumente, die deine Meinung beeinflussen können? Und jemand sagt, nein, es gibt keine Argumente, dann geht es um einen Glaubenbekenntnis, nicht um einen wissenschaftlichen Diskurs. Und damit muss man leben können. Ja.
Ja. Ja, wenn man vorher schon weiß, was rauskommt, dann braucht man gar nicht, ja, dann ist man eben ein Gläubiger, ja. Währenddessen bei mir, gut, beim Klima habe ich jetzt eine ganze Menge Sachen erkannt, muss direkt mal nachdenken, was ich da bei dem Thema sagen würde. Ja, nee, gut, also können wir gerne drüber reden, aber in der normalen Physik, da würde ich jederzeit sagen, ich denke, das kann sein, dass das falsch ist, ja. In einem Jahr kommt eine neue Erkenntnis und dann wird das Urknallmodell oder die Quantenphysik oder auch diese Idee, die jetzt in meinem Buch drin steht mit dem Informationsfeld, sich als falsch erweisen, weil wir immer weiter neue Ebenen der Erkenntnis erreichen. Ja, auch Newtons Gravitationstheorie hat sich als, die ist nicht falsch, sondern für die ist eine Näherung, in einem bestimmten Bereich ist sie richtig. Aber dann hat eben Einstein die allgemeine Relativitätstheorie der Gravitation aufgestellt, die viel umfangreicher ist und es drastisch erweitert. Ja, für mich ist Skepsis und auch Korrektur der eigenen Überzeugung ganz normal.
Deswegen ist ja ein Begriff Querdenker, war früher positiv belegt, ja, und hat ja, der Name ist ja sehr aufschlussreich. Und irgendwann wurde das tatsächlich sehr, sehr negativ aufgeladen. Da sieht man, was Framing bedeutet.
Ja. Oh, Framing, ja. Ja, also es war sicher auch eine Schuld in der Pandemie, als die Menschen da für 2-3 Jahre in Deutschland eingesperrt worden sind, ja, und dann die Diskussion über Impfzwang. Ich muss sagen, als das losging mit diesem Coronavirus, da war ich selber auch sehr ängstlich, weil wir nicht wussten, wie tödlich das Virus ist. Und ich dachte, ja, Quarantäne, da müssen wir eben zu Hause bleiben. Und ich war sogar für Impfzwang, ja, weil man muss tödliche Pandemien, muss man mit Gewalt, also das geht nicht, ja. Aber jetzt inzwischen habe ich gelernt, dass die Auswirkungen, also es ist ja nicht so ein tödliches Virus, ist das passiert, was mit jedem Virus, was von den Viechern überspringt, passiert. Die beiden, also Parasit und Wirt, passen sich aneinander an, weil der Parasit, also das Virus, hat ja kein Interesse, seinen Wirt zu töten. Das wird also harmloser, ja. Und ich denke, man hätte viel vorsichtiger mit den Menschen umgehen müssen. Und im weiteren Verlauf der Pandemie gab es hier zwischen Kreuzlingen und Konstanz, das ist Deutschland-Schweiz, gab es einen Doppelzaun mit 5 Metern oder 3 Metern Abstand, wo Familien getrennt waren. Ja. Und ich bin ja in der DDR geboren, da gab es die Mauer. Ja. Und da habe ich gedacht, nee, das ist jetzt übertrieben. Ja. Da haben die beiden, die Staaten, also die Mächtigen, die Eliten, übertrieben, mit dem Einsperren der Menschen wegen Corona, ja. Und das haben wir bis heute, dass eben Querdenker, also mit Querdenkern bezeichnet man dann eben auch die, das ist auch Schwurbeln, das ist auch so ein abfälliger Ausdruck, die dann eben gegen dieses gegen den Impfzwang sind oder gegen die Maskenpflicht, all diese Dinge. Aber wir spalten damit unsere Gesellschaft. Man muss mit diesen Leuten reden und Verständnis für sie haben. Und der Zwang muss im Gleichgewicht sein mit der Gefahr. Und das war sie im späteren Verlauf der Pandemie nicht mehr. Und da haben wir jetzt eben dieses Problem, dass alle, die vom Mainstream abweichen, einerseits von den etablierten Eliten total angegiftet werden, ich auch, ja, und auf der anderen Seite, die andere Seite aber auch rumgiftet, weil sie sich gezwungen fühlt. Und das ist eine ganz schlechte Entwicklung.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Es gab ja diese Woche eine interessante Entwicklung an der Gesundheitsfront, dass die Food Pyramid, die Ernährungspyramide in den USA, wurde auf den Kopf gestellt.
Oh, ja, das weiß ich nicht.
Ja, genau. Und das ist super spannend zu sehen, wie ein Ereignis absolut unterschiedliche Erkenntnisreaktionen verursacht. Und auch das Thema Klima hat jetzt eine gewisse Wendung bekommen durch Trump.
Und oh, ja, das kann man allerdings sagen.
Ja, und es ist sehr interessant zu beobachten, wie plötzlich die gleichen Organisationen, die davor, ja, sagen wir, sehr leidenschaftlich unterwegs waren, doch nicht so viel Leiden ertragen wollen und sich dafür einsetzen. Und das finde ich auch ein bisschen heuchlerisch, dass man doch da nicht sehr konsequent dabei bleibt und nach den Lösungen sucht. Was tut man eigentlich, um die Welt besser zu machen? Ja?
Ja, das Klimaproblem ist ja immer noch da. Und Trump, das war zu befürchten, weil die Klimaaktivisten haben übertrieben mit ihren Forderungen. Und wenn sie den Menschen zu viel, das wie in der Pandemie, wenn sie den Menschen zu viel Leid zufügen, ja, sie einsperren, ihnen die Autos verbieten oder super teuer machen, man kann die Mieten nicht mehr bezahlen, übrigens auch mit der Migration. Wenn man übertreibt, ja, dann schlägt das Pendel der Bevölkerung in die andere Richtung. Und das ist eben mit Trump passiert. Es ist eigentlich ein Extremist auf der anderen Seite, ein ultrakonservativer Politiker, der jetzt gegen Migration, gegen Klima und was nicht alles vollkommen dagegen ist, ja, das ist dann auch schon wieder, ja,
Pendel wieder in die andere Richtung jetzt.
Ja, und das kann natürlich in Europa auch passieren, ja, dass wir also dann plötzlich auch, also diese furchtbaren Prozesse der Remigration, ja, wo Menschen, die seit Jahren oder Jahrzehnten in dem Land leben, zwar illegal, die werden dann wieder zurückgeschickt. Also, aber das passiert eben, wenn man übertreibt. Und das hatte ich die ganze Zeit beim Klima das Gefühl, um Gottes Willen, werdet ein bisschen vernünftiger. Ihr müsst Klimaschutz mit den Menschen machen und nicht gegen die Menschen. Sonst kommen extreme Parteien an die Macht und dann wird die ganze Gesellschaft umgekrempelt. Und in den USA ist es jetzt eben passiert.
Und Herr Professor Ganterfer, mich würde Ihre Perspektive zum Beispiel auf den freien Willen interessieren. Was ist Ihrer Meinung, gibt es freien Willen oder gehören Sie zu den Deterministen, die alles auf Vorbestimmung abstellen würden?
Nein, es gibt den freien Willen. Also das ist ja ein bisschen das Besondere der Quantenphysik. Die Quantenphysik hat den Zufall eingeführt und Einstein hat zu Beginn der Entwicklung der Quantenphysik ja gesagt, Gott würfelt nicht, weil er eben überhaupt nicht einverstanden war, dass so ein radioaktiver Zerfall zum Beispiel, aber auch viele andere Prozesse, dass deren Zeitablauf und auch Gang, wohin sie, in welchen Kanal sie gehen, in welche Zukunft sie sich entwickeln, das muss vorhersehbar sein. Das das ist eigentlich ein Determinismus, dem Albert Einstein da angehört hat. Und er war eben zumindest zu der Zeit, als diese Entwicklung stattfand, war er Anhänger der Theorie der verborgenen Parameter, dass wir nur deswegen nur Wahrscheinlichkeiten haben, in welche Richtung sich ein bestimmtes System in der Zeit entwickelt, weil wir es nicht vollständig kennen. Wenn wir es kennen würden, dann könnten wir genau vorhersagen, was passiert. Aber dann ist es vorbei mit dem freien Willen. Es ist aber wirklich so, und das ist was ganz, auch wieder was Faszinierendes in der Quantenphysik, dass es nicht verborgene Parameter gibt, nach denen wurde seit 100 Jahren gesucht. Es gibt keine, sondern das System ist wirklich zufällig. Und auch die Prozesse in unserem Gehirn mit den vielen Milliarden Neuronen, die sind eben nicht vorhersehbar, nicht berechenbar. Ja? Oder nein, sind sie nicht. Und da gibt es eben in der Quantenphysik auf der tiefsten Ebene der Existenz der Atome gibt es eine Grundlage dafür, dass die zeitliche Entwicklung in die Zukunft liegt nicht fest.
Und Ihre Prognose nach vorne, was wird unsere Welt demnächst verändern? Sind das zum Beispiel Quantencomputer? Werden sie überhaupt irgendwann möglich sein? Oder gibt es andere Phänomene, die vielleicht uns beeinflussen werden?
Sehen Sie, Prognosen sind schwierig und besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Also, was ich auf gar keinen Fall glaube, ist, dass das Klimaproblem die Menschheit jetzt killen wird. Es wird, ich glaube nicht, dass es gelingen wird, die CO2-Emissionen auf null runterzusenken, vielleicht in Europa, aber die Weltgemeinschaft wird also entsetzt auf Europa blicken, was das für Folgen für Europa hat, also die wirtschaftliche Schwächung durch diese sehr starken Einschränkungen, auch die Bürokratie, die explodiert. Und die Weltgemeinschaft wird es nicht machen, sehen wir ja jetzt auch an Trump, aber auch die Chinesen. Was sie machen wird, ist, sie wird also die CO2-Emissionen vielleicht versuchen, ein bisschen einzudämmen, ja, mit moderaten Mitteln, aber dann haben wir eben die Natur, die uns auch hilft im Klima. Es wird 2,5, 2,7 Grad wärmer werden, aber damit kommen wir zurecht, deswegen stirbt man noch nicht, ja. Also das ist nicht das Problem. Dann haben wir eben die technologische Entwicklung mit der Energie. Ich denke, wenn wir jemals die Sterne erreichen werden, und das wird dann interessant, wenn wir einen bewohnbaren Planeten entdecken. Das wäre zum Beispiel so ein Paradigmenwechsel. Ja? Wenn die mit ihren neuen Teleskopen, also das sind ja diese großen Weltraumteleskope, ich glaube, da werden immer noch neue gebaut und noch größere. Wenn wir da einen bewohnbaren Planeten finden oder sogar einen Planeten mit einer Sauerstoffatmosphäre, das würde bedeuten, dass es da Pflanzen gibt, ja, weil Sauerstoff, den gibt's nicht einfach so, freien Sauerstoff, dann wollen wir dahin, ja, und dahin kommen wir nur mit Fusion. Und da passiert dann auch ganz viel mit unserem Bewusstsein, wenn wir lernen, oh, oder wir finden auf dem Mars, dem Nachbarplanet, einfach Spuren von Leben, was sich auf dem Mars entwickelt hat, also nicht eine Kontamination von der Erde, dann wissen wir, das Universum ist voller Leben, ja, dann sind wir nicht mehr eine extrem unwahrscheinliche belebte Kugel in einem Meer von Unbelebtheit, ja, sondern wir sind Teil einer riesengroßen Lebensgemeinschaft der ganzen Galaxie. Ja, es hört sich jetzt an, als würde ich vollkommen spinnen, ja, dummerweise bin ich aber davon überzeugt, das tut mir jetzt wirklich ein bisschen leid, aber ich bin auch davon überzeugt, dass die Menschheit nicht wegen 2-3 Grad Klimaerwärmung sterben wird, da bin ich auch der Spinner in Deutschland. Naja, also jedenfalls, das ändert unser Bewusstsein, ja, und dann brauchen wir die Fusion und dann kann man sich auch vorstellen, dass der Mensch wirklich zu den Sternen greift mit Fusionsantrieb. Und vorher können wir vielleicht die Kernenergie, nicht in Deutschland, die Deutschen wollen ja an all diesen Sachen auch an der KI ja gar nicht teilhaben, aber das passiert dann in China oder in den USA. Die beiden Länder stürmen ja jetzt ziemlich voran, auch mit der KI, aber auch mit der Fusionsforschung und auch mit der Weltraumforschung. Und da wird viel passieren in der Zukunft. Das finde ich total aufregend. Und ich muss sagen, also wir reden ja jetzt hier gerade Deutsch, also für den deutschsprachigen Bereich, dass ich sehr, sehr traurig bin darüber, dass Europa jetzt von diesen ganz wichtigen neuen Entwicklungen, auch KI, auch Fusion und Kernenergie, auch eben, was hatte ich noch gesagt, also all diese Dinge, ja, das macht jetzt China, das macht Asien und das macht die USA vielleicht. Ich weiß nicht, USA, da weiß man immer gar nicht, was sie nächste Woche machen, aber sie kämpfen jedenfalls heftig, ja. Und Europa steht nur noch daneben und ist mit Bürokratie beschäftigt und Verboten und solchen Sachen. Und das ist für mich sehr deprimierend, aber ich bin sehr froh, dass es doch Länder gibt, die die Fackel der Technologie und der, ja, des kritischen Denkens übrigens auch, ja, vielleicht, ja, also zumindest des innovativen Denkens weitertragen.
Und Herr Professor Ganfür, ich habe jetzt in den letzten, sagen wir, 10 Jahren einen Trend beobachtet, der mich jetzt ein bisschen beunruhigt aus der Perspektive, was das für die Menschheit bedeutet, nämlich wenn die Robotik, humanoide Robotik auf KI trifft, weil wenn man jetzt aktuell so Atlas anschaut von Boston Dynamics, ich habe ja mit dem CSO auch ein Interview geführt und wieder der Sprung der letzten 3 Jahre, was jetzt so ein Roboter kann, dass er sich so wie ein Mensch schon bewegt, deutlich flexibler ist und jetzt mit der KI-Wahrnehmungsperspektive durch bessere Rechner und bessere Modelle, ja, was das für den Menschen bedeutet, wo wir in 10, 15 Jahren unsere eigene sinnhafte Daseinsberechtigung finden. Ja.
Also ich betrachte nach wie vor Roboter oder KI als Werkzeuge, die wir geschaffen haben, damit sie uns helfen. Und wir haben da jetzt diesen Umbau in der Wirtschaft, dass zum Beispiel Textverarbeitung oder auch Texte zu erzeugen, das wird durch KIs gemacht. Da werden natürlich sehr viele Arbeitskräfte in diesem Bereich der Büros, die werden vielleicht eingespart. Ja, aber jetzt muss man auch bedenken, die ganze Idee von Werkzeugen war ja, wie zum Beispiel, es ging mal damit los, vor 1000 Jahren, da haben die Frauen, die hatten so eine Spindel, um Fäden zu produzieren, ja. Die haben das da von Hand gemacht und dann gab es, glaube ich, so ein Spinnrad. Und ein Spinnrad hat also 5 oder 10 Spinnerinnen, die nur mit so einer Spindel gearbeitet haben, ersetzt. Und dann hat also Deutschland oder Europa, Mitteleuropa damals, hat also dieses Spinnrad verboten, aber in Italien war es nicht verboten. Und dann gab es einen riesigen Wirtschaftsaufschwung in Italien, weil man auf einmal für sein ganzes Leben nicht bloß ein Pullover hatte, sondern man konnte 10 Pullover haben, ja, weil die Pullover viel billiger geworden sind. Es sind erstmal Maschinen, die uns bei der Arbeit helfen. Es werden Arbeitsplätze ersetzt werden. Wir müssen insgesamt weniger arbeiten. Aber zum Beispiel würden Roboter wie in Japan in der Pflege, wo ja dringend Leute benötigt werden in einer alternden Gesellschaft, die können uns enorm helfen. Wir kriegen immer wieder neue Werkzeuge, auch die Atomenergie. Wir können sie für was Gutes anwenden oder auch für was Schlechtes. Der Roboter mit der KI ist jetzt nicht a priori was Schlechtes, außer es gibt Leute, die es für was Schlechtes programmieren. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Und da sehe ich eben großes Problem in Europa, weil Europa intellektuell wird abgehängt. Ja? China investiert massiv in die Bildung. Die chinesischen Jugendlichen sind viel intelligenter oder jedenfalls schneiden sie bei einem PISA-Test viel besser ab als die Kinder in Berlin.
Ja, also und die haben natürlich auch Mengenvorteile. Mengenvorteil, die kritische Masse. Ich meine, die haben ja deutlich mehr Ingenieure, die die Universitäten abschließen, wie wir. Und wenn ich jetzt die Leistungsfächer in der Mathematik in Deutschland anschaue, das bricht ja ein, weil immer weniger bereit sind, oder Physik, ja, das ist für Sie bestimmt sehr schmerzhaft, wenige das als Leistungskurs auswählen.
Ja. Ja, naja, da können Sie ja froh sein, wenn Sie in Berlin vielleicht mal eine KI kriegen, weil mit einer KI und Robotern hätten Sie vielleicht Ihr verdammtes Kabel da in Zehlendorf ein bisschen schneller repariert gekriegt. Ja. Also ich habe übrigens gehört, dass bei dem Stromausfall in Berlin, dass Sie da jemand aus Österreich einfliegen mussten, weil Sie in Berlin niemanden hatten, der diese Kabel reparieren konnte. Ja, also das Know-how ist nicht mehr da in Deutschland.
Ja, ich muss jetzt zu Berlin leider auch sagen, ich führe ja solche Interviews sehr, sehr viel und wir haben ja immer die Autoren und viele Autoren leben in Berlin und wir haben immer wieder Störungen im Internet und dann frage ich, wo leben Sie denn? Und dann sagt man Berlin, ja, und das heißt, ich habe jetzt 130 Interviews geführt und wenn da irgendwo ein Thema entstanden ist, war das fast immer Berlin und das ist ehrlich gesagt peinlich. Ja, und das ist das, was mir Angst macht, dass dieser Standortverfall in der Form zurzeit noch ohne positiven Ausblick da ist. Ja.
Da müssten Sie mal was für die Schulen machen. Also ich denke, ohne Bildung, das ist die Grundlage. Ne? Wenn Sie kein vernünftiges Schul- und Bildungssystem haben und auch Bildung gar nicht hoch aufgehängt ist im Ansehen in der Bevölkerung, dann ist das Land nicht zukunftsfähig.
Ja, und Ich hatte jetzt ja gar keine Angst, dass man die Roboter quasi bösartig einsetzt, sondern dass die irgendwann die Aktivitäten des Menschen sehr, sehr gut übernehmen können, ja, zu 90%. Das war in 15, 20 Jahren. Ja. Ja, und das ist das, weil ein Mensch, mein persönlicher Eindruck, braucht ein sinnhaftes Selbstwirksamkeitsversprechen. Und wenn man etwas nicht machen kann, weil jemand das besser tut als du, da ist die Frage, wo finde ich meine sinnhafte Beschäftigung? Und das ist, vielleicht werden alle kreative Berufe ausüben und malen, aber ja. da wird auch KI deutlich besser sein.
Ja, vielleicht. Ich würde sagen, dass die KI das auch noch besser hinkriegt, ja.
Herr Professor Ganteföhr, wenn Sie sich vorstellen, dass Ihr Buch in Hall of Fame aufgenommen wird und Sie dürfen einen einzigen Satz drunter schreiben, welchen Satz würden Sie da platzieren?
Das Universum ist nicht geistlos.
Ist doch schön. Ja? Und dann in 10 Jahren hören wir, vielleicht gibt es einen Durchbruch und wir wissen mehr.
Ja, genau.
Herr Professor Ganteföhr, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark beeinflusst oder geprägt hat?
Gibt es ein Buch, das mich sehr stark geprägt hat? Oh. Ja, das gibt es. Das ist aber jetzt nicht so ein furchtbar intellektuelles Buch, muss ich sagen.
Muss nicht sein.
Das habe ich so mit 14 oder 15 gelesen. Das ist von Stanislaw Lem. Das ist ein Science-Fiction-Autor.
Ja, aus Osteuropa irgendwo, glaube ich.
Ja, ich glaube Polen oder so aus der Ecke.
Oder Ungarn, ja.
Ah, der Ungarn, ja, okay. Stanislaw Lem, der Unbesiegbare. Und das beschreibt also eine Rakete oder ein Raumschiff, was auf einem fremden Planeten landet, auf dem es nur noch eine Maschinenzivilisation gibt. Und die hat sich in zwei verfeindete Teile aufgeteilt. Und zwar, das eine sind riesengroße Maschinen, die also den Krieg einfach durch ihre Größe und Wucht gewinnen. Und Nanomaschinen, die sich aber zu großen Einheiten verbinden können und dann die großen Maschinen besiegen. Fand ich eine fantastische intellektuelle Leistung. Und die Fremdartigkeit und die Power der Vision, aber natürlich auch das Gefährliche, ja, das hat mich sehr beeindruckt. Natürlich gewinnt der Mensch letztendlich in diesem Buch, ja. Aber es zeigte mir, was es da draußen an fremden Zivilisationen, Science Fiction, ja, was es da geben könnte und was wir alles entdecken können, wenn wir es denn mal schaffen, zu den Sternen zu greifen.
Und jetzt erweitert den Horizont und den Wunsch, per spera ad astra zu leben, ja.
Ja, genau.
Und
ja.
Der war tatsächlich ein polnischer Schriftsteller, okay. Haben Sie absolut richtig gelegen. Aha, ja. Herr Professor Ganteföhr, wenn Sie einen Ratschlag der Jugend von heute geben könnten, oder Sie würden einen Ratschlag als besten Ratschlag Ihres Lebens bezeichnen, was wäre das?
Ein Ratschlag, wie für die Jugend jetzt oder was?
Für Jugend oder fürs Leben, je nachdem, wie Sie das gestalten möchten.
Also, ich denke, es ist heute im deutschsprachigen Bereich, aber auch in Europa ganz, ganz wichtig, dass man versucht, nicht selber zu meinen, man wäre allen anderen Menschen überlegen, weil man in so einem fantastischen Land wie Berlin lebt oder Deutschland, sondern dass man versucht, das war der Glaube meines ganzen Lebens und ich bin Teil der internationalen Gemeinschaft. Ich habe jede Menge Freunde überall in der Welt, ja. Also gehabt, jetzt bin ich in Pension, aber als Forscher, dass man versteht, wie ein Japaner tickt, wie ein Russe funktioniert, warum die diesen Krieg gemacht haben. Die haben Gründe, die sind nicht einfach bloß böse, ja. Wie die Inder funktionieren, da hatten wir eine Riesendebatte über Menschenwürde mit Indern, ja. Wie die Afrikaner funktionieren, warum die Amerikaner zu mehr als 50% den Trump gewählt haben. Da haben die auch einen Grund für. Das ist nicht so, wie es hier propagiert wird, die sind alle böse, die Russen sind böse, die Chinesen leben in der Diktatur und sind schwer begeistert von der Diktatur, ja, und die Amerikaner sind alles Faschisten, die diesen Obertypen sagen. Nein, es ist anders. Die haben Gründe, uns sie zu verstehen. Wenn wir nicht Verständnis für andere Kulturen, wirkliches Verständnis, nicht diese Arroganz, wir sind sowieso die Besseren, ja, wenn wir nicht Verständnis für die anderen, und zwar auf Augenhöhe, Respekt eben für die Amerikaner, für die Russen, für die Chinesen und für die anderen Kulturen haben, dann ist man ein kleinkarierter Bewohner eines vollkommen nebensächlichen Landes.
Anekdotisch, jetzt, das ist ja keine Evidenz, aber wenn Sie mit Ihren Kontakten im Ausland sprechen, wie schauen Sie auf Deutschland oder wie nehmen Sie Deutschland wahr?
Aber wissen Sie, da hatte ich jetzt vor kurzem hatte ich eine ganz lustige Diskussion mit einem Physiker aus Malaysia, der ist Top-Manager für so einen internationalen amerikanischen Chip-Designer-Konzern, ja. Und ich hatte ihn gefragt beim Abendessen in Penang, das ist da ein Industriegebiet in Malaysia. Wir saßen da und fragte ihn nochmal, hast du eigentlich Angst vor diesen 2 Grad Erwärmung? Ja, weil wir hatten natürlich über das Klima geredet. Mit mir redet man ja eigentlich immer über das Klima. Und er meinte dann, ja, das wäre schon komisch mit den Deutschen. Ne? Die Deutschen, also er hatte mich mal als Deutschen eingestuft, bin eigentlich jetzt Schweizer seit 20 oder 30 Jahren. Die Deutschen hätten so eine Angst vor 2 Grad Erwärmung. Nur, es kommen ja ganz viele Deutsche im Winter nach Thailand oder nach Malaysia, weil es in ihrem Land ihnen zu kalt ist. In Thailand und Malaysia ist es aber 18 Grad wärmer im Jahresmittel als in Deutschland. Und deswegen versteht er diese Deutschen überhaupt nicht mit ihrer Klimahysterie.
Spannend, spannend. Aber die müssen vielleicht auch unseren kulturellen Hintergrund verstehen, warum das der Fall bei uns
das
ist.
Das habe ich ihm auch gesagt.
So würde ich das auffassen.
Ja,
Herr Professor Grimm,
ich habe ihm schon gesagt, und das noch, der ist natürlich ein Top-Manager, Physik studiert und keine Ahnung was, der weiß, wie so ein komischer KI-Chip funktioniert. Da weiß ich natürlich drüber klar, dass 2-3 Grad Erwärmung allerhand Folgen für den ganzen Planeten haben. Aber die Übertreibung in Deutschland hat er nicht verstanden. Ja. Naja. Ja.
Herr Professor Ganterfer, vielleicht die abschließende Frage, die stellen wir auch jedem Gast. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Ah, der Sinn des Lebens. Oh, na, Sie fragen ja Sachen. Der Sinn des Lebens. Ja, für mich war es eigentlich immer, einmal Schönheit zu finden. Ich war immer auf der Suche nach Schönheit. Schönheit zu erfahren. Wobei Schönheit, es kann was Schönes im Geiste sein. Es kann eine schöne Landschaft sein. Deswegen bin ich auch mit den Windrädern nicht so ganz einverstanden. Ja. Aber nur aus ästhetischen Aspekten. Also ich würde nie in einer Region leben, wo diese ganzen Windräder rumstehen. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen zu Zeiten der industriellen Revolution. Da waren diese ganzen rauchenden Essen. Ne. Das war furchtbar, furchtbar. Also die ganze Landschaft vergewaltigt. Und dann war ich ganz froh, dass das zu Ende ist. Jetzt vergewaltigen sie die Landschaft ja schon wieder. Ja. Nein, die Schönheit, deswegen lebe ich in der Schweiz. Ich glaube, Schweiz ist eines der schönsten Länder und auch Schönheit im menschlichen Zusammenleben. Zum Beispiel so eine wirkliche Demokratie, in der nicht ein Haufen Leute ausgegrenzt werden. Ja, Schönheit. Schönheit heißt auch Verständnis für andere Menschen, aber natürlich auch Kunst. Ja, dass man also in so einem Konzert sitzt. Also ich habe sehr gerne Pink Floyd Musik gehört. Ja, das kann man jetzt, ist ein bisschen schwierig. Ich wäre da sicher der Älteste, wenn ich da in so einem Rockkonzert auftauchen würde. Ja, aber das kann man ja zu Hause hören. Schöne Musik. Also Schönheit und natürlich auch, dass man sich Projekte vornimmt, dass man Probleme erkennt, ja, zu den Sternen greifen. Was mache ich denn da? Ja, brauchen wir Fusion? Okay, ich gehe in die Fusionsentwicklung. Also ich würde heute in die Fusionsentwicklung gehen zum Beispiel, ja, als Physiker jetzt, ja, dass ich also am Fortschritt der Menschheit teilhabe. Es gibt Fortschritt, ja. Also das sind so Aspekte Erkenntnis und Schönheit.
Also wunderbar. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Professor Ganterfer. Ich danke Ihnen herzlichst für diesen sehr, sehr schönen Austausch. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abschluss der Woche. Und es war mir eine Freude, mich mit Ihnen ausgetauscht zu haben.
Ja, ebenfalls, Herr Michailow. Dankeschön.
Danke.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.